Dankeschön. Lasst uns Platz nehmen. Gott ist gut. Preist dem Herrn. Ich freue mich über den Herrn. Er sagt, wo 32 in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und was für ein glorreicher Tag wird es sein, wenn wir einmal bei Jesus sind. Tausende, Millionen, Abermillionen werden dort sein. Aus allen Sprachen, aus allen Nationen. Da werden Weiße, Gelbe, mit Schlitzaugen, mit braunen Augen, mit blauen Augen, wie auch immer, das Volk Gottes wird ein wunderbares Volk sein, wenn wir einmal vor Gott stehen. Mein Thema heute ist, lebe das verheißende, von Gott gewollte Leben. Lebe im gelobten Land. Das gelobte Land ist nicht Palästina, das gelobte Land ist auch nicht Mosambik, das gelobte Land ist nicht irgendwie Deutschland, das gelobte Land ist da, wo Jesus ist. Wo Jesus ist, da ist Himmel auf Erden. Da ist die Herrlichkeit da. So, und ich lade dich ein, bring Jesus in deinem Alltag. Bring Jesus in deine Umgebung und lebe das von Gott gewollte Leben, wie Gott es wollte, dass wir leben. Wir sollen nicht vegetieren, wir sollen nicht siechen, wir sollen nicht so halblebig sein. Nein, wir sollen voller Dynamik, voller Leben, voller Elan, voller Pep sein. So, lebe ein gesegnetes Leben. Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen würde ich über den Geist der Kontrolle sprechen. Heutzutage werden die Menschen nur kontrolliert, nur manipuliert, nur dirigiert. Also unterschwellig, wir merken das gar nicht. Die Medien tun das und die Politiker versuchen uns etwas unterzujubeln, was auch immer. Es sind überall so viele Mächte unterwegs, die uns einfach nur manipulieren. So, lebe das göttliche Leben. Wenn du mit Gott lebst, dann kann dich niemand manipulieren. Wenn du mit dem Heiligen Geist verbunden bist und im Geist wandelst und dich von oben leiten lässt, dann wird dich niemand manipulieren können. Das ist also der Einstieg heute für morgen und übermorgen. Und dann am Sonntag werde ich darüber sprechen, Gott weiß, was du brauchst. Und er weiß, was du nicht brauchst. Auch das gehört dazu. Das nimmt er dir weg. Manchmal wundert uns, warum nimmt Gott mir das weg und das weg und das weg. Er nimmt uns die Dinge weg, damit er uns was Besseres geben kann. Er macht eine Tür zu und woanders geht eine Tür auf. Also wir müssen lernen, mit Gott zu leben. Lebe das von Gott geplante, von Gott gewollte Leben. Lebe das göttliche Leben. Und das göttliche Leben wird ein ungewöhnliches Leben sein. Da lebst du in neuen Dimensionen. Du bist zwar hier, aber doch nicht hier. Du bist ganz woanders. In neuen Gefilden, neuen Regionen. Du lebst in der Ewigkeit, du lebst am Thron Gottes. Lebe das eigentliche Leben, das Gott wollte, das er geplant hat für dich zu leben. Lebe ein erfülltes Leben. Das ist Gottes Wille. Das Leben, das wir hätten leben sollen, wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte. Dieses Leben möchte ich, dass wir ausleben, das von Gott bestimmte Leben ist. Also so wie Jesus war. Jesus war vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Und du sollst ein vollkommener Mensch sein und vollkommenes Kind Gottes. Weißt du, wir sollen Kinder Gottes sein, Söhne und Töchter des Herrn, des Höchsten. Ein königlich-priesterliches Volk sollen die erlösten Kinder Gottes sein. Also, lebe nicht mehr wie Sklave, fange an wie König zu leben. Benimm dich wie ein König, nicht wie ein Waschlappen, Feigling und Weichling und was auch immer ist. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, was das auch immer heißt. Ich lebe. Lebe mein Leben. Dein Leben ist vielleicht verpfuscht. Dein Leben ist nichts wert. Dein Leben ist verdorben, versaut von Leuten, welcher Art auch immer. Dein Leben ist nichts. Nimm sein Leben. Fang an, sein Leben zu leben. Und dieses Leben ist gemeint. Das Leben Jesu. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir alle sollten das Leben Jesu ausleben. Jeder Einzelne, wo er ist. Und Jesus war vollkommen. Jesus war vollkommen Mensch, hat Schmerzen gespürt, er hat Hunger gespürt, er hat geweint, er war traurig, er hat gelacht sogar, er jubelte. Wir haben alle Facetten, was ein Mensch hat, das war bei Jesus, aber er war gleichzeitig erfüllt von der Gottheit, von Gott. So, dieses Leben war übernatürlich, etwas Ungewöhnliches. Jesus war Gott und Mensch. Und das ist, was Gott von dir und mir und von uns will. Wir sollen Mensch und Gott sein. Göttlich, übernatürlich, nicht nur übersinnlich und nicht nur übergeistlich. Nein, wir sollen erfüllt sein von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist. Jesus war alles in einer Person, also Gott und Mensch. Er war was Besonderes und er ist unser Vorbild. Und er zeigt uns durch sein Leben, durch sein Erdenleben, wie man als Christ leben sollte. Christ ist Christus in Kleinformat. So, Jesus in Kleinformat. Du wirst nie alles das schaffen, was Jesus wirklich war. Denn er war vollkommen und ohne Sünde. Das sind wir nicht. Aber wir sind Menschen, durch Jesus geheiligt, durch Jesus gereinigt, durch Jesus veredelt. Und jetzt dürfen wir sein Leben ausleben. Du sollst das sein, was er war. Und er sagt, wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Was ich bin, soll auch mein Diener sein. Und das, was ich euch sage, das sagt weiter. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir haben also eine göttliche Berufung und göttliche Sendung. Alles andere ist abnormal. Alles andere ist unbiblisch. Werde Gott in Kleinformat. Jesus in Kleinformat. Heiliger Geist in Kleinformat. Da für deinen Alltag, für deine Umgebung. Werde göttlich. Nicht, dass du redest, sondern lass Gott sprechen. Und dann, für Jesus war vollkommen egal, was die Menschen über ihn dachten. Du bist Zimmermanns Sohn. Also, die haben Jesus nicht für voll genommen. Und die werden auch dich nicht für voll nehmen, wenn du Kind Gottes bist. Du wirst Probleme haben, davon Menschen verstanden zu werden. Ja, seinen Vater kennen wir, seine Geschwister kennen wir, die Mutter Maria kennen wir auch. Aber Jesus erlebte sein Leben, das Gott ihm gegeben hatte. Und er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist also mein Grundgedanke heute Nachmittag. So, es muss auch uns egal sein, was die Leute von uns denken. Ich bin Kind Gottes. Ja, wie nimmst du das Recht raus? Wer erlaubt es dir? Wer gibt dir die Genehmigung? Hier, die Bibel, sein Wort. Gott sagt selbst sogar, und Jesus sagt selbst, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ist das nicht großartig? So, dir muss egal sein, was die Menschen über dich denken und schreiben oder was sie für ein Bild von dir haben. Wir sollen das Image, das Bild Gottes in uns tragen. Und Jesus war das. Er war ganz Mensch. Er war ein Jude, wurde beschnitten, war im Tempel, hat so vieles auch als Mensch erlebt, ertragen, erduldet, können, zugeschaut. Der ist bestimmt beleidigt worden, bestimmt gekränkt worden, wie alle anderen. Bloß er hat das anders verarbeitet, weil es das Göttliche in ihm dominiert hat. Wir sind etwas Besonderes, Kinder Gottes. Wir sind etwas Besonderes. Wir sind zwar in irdischer Gestalt, Jesus war auch in irdischer Gestalt, er hat einen Bart gehabt. Woher weiß ich das? In der Bibel heißt es, und sie haben seinen Bart gerauft, also seinen Bart gerissen und so durchgeschüttelt. So, Jesus hatte Bart. Jesus wird Locken gehabt haben, so wie die Galiläer dort in Palästina. So, stell dir mal so einen arabischen Jungen vor. Und so hat Jesus ausgesehen. Aus dieser Gegend. Aber wenn Jesus den Heiligen Geist empfing, da wurde ganz Messias. Und was er immer war, und das ist das Großartige an Jesus, was er immer war, war er immer ganz. Als er Mensch war, Baby und Teenager und Jugendlicher und Arbeiter, dann war er ganz Arbeiter. Hat gesägt und gehämmert und bei seinem Ziehvater Josef gearbeitet. Dann ist er Rabbi geworden und das war er auch ganz. Er war ganz Rabbi. Und das ist das Geheimnis eines gottseligen Lebens, eines erfüllten Lebens. Lebe das verheißene Leben. Was du lebst, sei immer ganz. Ganz Hausfrau, ganz Arbeiter, ganz Büromensch und, verstehst du, ein ganz Prediger, ganz Gottesdienstbesucher, sei ganz und zwar voll dabei. Jesus war immer voll dabei. Und als er dann in die letzte Woche kam, als für ihn die Leidenszeit begann, da war er ganz Messias. Hatte sich nur noch auf den Himmel konzentriert, auf den Vater konzentriert und seinen Willen zu tun. Ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu tun, sagt er. So. Auch du bist ein Teil der Familie Gottes. Sei ganz Kind Gottes. Sei ganz Kind Gottes. Jesus ist auch nicht rumgerannt, als er in Palästina war. Da schauen wir mal bei den Babyloniern, bei den Ägyptern oder bei den Griechen was. Nein, er war ganz Jude und sagt, ich gehe nicht über die Grenze Israels hinweg. Er war ganz Jude. Komplett. So, wenn du hier bist, dann sei ganz Deutscher. Das gehört dazu. Ich werde nie vergessen, als wir hier nach Deutschland kamen, wir haben kein Wort Deutsch gesprochen, aber ich musste das alles noch lernen. Und dann hat mein Vater gesagt, wir sind jetzt in Deutschland und hier wird Deutsch gesprochen. Was viele gar nicht kapieren und begreifen. Die denken, man kann immer noch Türkisch sprechen oder sonst noch was. Wir sind in Deutschland. Und wir müssen diese Kultur annehmen, wir müssen komplett Deutsche sein. Wenn ich in Amerika bin, bin ich ganz Amerikaner. Wenn ich bei den Fahrwegen irgendwo bin, und ich werde nicht vergessen, ich habe da 3 Wochen in Birmingham in England evangelisiert, bei farbigen Geschwistern aus Westindien. Und Weißt du, am Schluss habe ich nicht mehr gewusst, bin ich weiß oder bin ich schwarz. Ich habe da in die Hände geklatscht, verstehst du, und mitgemacht. Ich habe schwarzes Blut gekriegt. Eines von ihnen. Verstehst du? Und dann, wir müssen lernen, allen alles zu werden. Und das ist, was Jesus war. Er war komplett Jude. Und Paulus hat es auch uns vorgemacht. Kind Gottes, ich bin den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche, den Römern ein Römer. Und nur so kannst du die Welt erreichen und die Welt verändern und ein Segen sein und ein gottgewolltes und gottgebranntes Leben zu leben. Wir sind neben dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist ein Teil der Familie Gottes. Also die Familie Gottes besteht aus vier. Nicht nur Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern da bist du und bin ich als Kinder Gottes. Wir sind ein Teil der Gottheit, Kinder Gottes. Wir sind keine Juden, wir wollen auch keine sein und werden. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind die Familie Gottes. Und zu dieser Familie Gottes gehören Menschen, so wie du und ich. Und dich kann niemand verhindern, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Ich bin ein Kind Gottes. Halleluja. Und noch einmal, verstehst du, und Paulus unterstreicht immer wieder, und ich betone noch einmal, wir sind Kinder. Wir wissen zwar noch nicht alles, was wir sein werden, was wir für Ausbildung haben werden, was für Aufgaben wir haben werden, aber wir sind Kinder Gottes. Und so jedes Kind bei uns, wir waren 8 Kinder, und jedes Kind hat seine Hausaufgaben, seine Aufgaben gehabt. Der eine musste Müll wegtragen, der andere musste Tisch decken, der andere musste kehren. So jeder hat etwas gehabt, und der andere musste die Kaninchen füttern. So, wir haben jeder seine Aufgabe gehabt. Und so, wir wissen nicht, was wir sein werden, welche Aufgabe wir einmal in der Ewigkeit haben werden, aber wir sind Gottes Kinder. Und das ist nicht übertrieben oder überspannt. Und ich sage auch nicht zu viel. Wenn wem das nicht passt, der soll es bleiben lassen. Also ich bin ein Kind Gottes. Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, leitet, die sind Kinder Gottes. Also wenn du vom Heiligen Geist geleitet bist, gehörst du schon zu der Familie des Himmels. Bist ein Teil dessen. Römer 8, Vers 16. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Du weißt es, das muss dir niemand sagen, du bist ein Kind Gottes. Mir muss niemand sagen, was ich bin, ich weiß, was ich bin. Schließt der Geist Gottes, gibt es unserem Geist das Zeugnis. Der Heilige Geist bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir brauchen diese Bestätigung, wir brauchen nicht irgendeine andere Bestätigung, dass jetzt jemand kommt, du bist Christ und du bist Moslem, du bist Buddhist, du bist ein Hindu. Nein, der Geist Gottes sagt mir, ich bin ein Kind Gottes. Ein Jünger Jesu. Ich folge Jesus nach. Denn welche der Geist Gottes treibt und leitet, die sind Kinder Gottes. Nicht die sich christlich schimpfen. So, da heißen so viele Schneider und haben keine Ahnung von Schneiderei. Verstehst du, wissen nicht einmal, wo man einen Knopf annäht. Aber die heißen so. Verstehst du, oder Schmidt oder sonst was, die haben noch nie einen Hammer in der Hand gehabt. Wir dürfen nicht nur den Namen tragen. In der Bibel heißt es, du trägst den Namen und bist doch tot. Den Namen, dass du lebst. Wir müssen also vom Geist Gottes geleitet, getragen, geführt und was auch immer inspiriert sein. So, wir sind Kinder Gottes. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Und mit einer anderen Bestätigung darfst du dich nicht zufrieden geben. Verstehst du, ich habe geträumt, ich wäre ein Kind Gottes. Nein, hör auf zu träumen. Hör auf, dir was einzubilden, einzureden. Der Geist muss uns dieses Zeugnis geben. Sonst kannst du mit dem Leben, mit dem Glauben nichts anzufangen. Und das ist, was in der Ewigkeit zählt. Hast du das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass du ein Kind Gottes bist? Eines Tages wird offenbar werden, was, weißt du, was aus dir geworden ist, wie du gewachsen bist, wie reif du geworden bist, wie groß, was für Maß du angenommen hast. Eines Tages werden die Menschen erkennen, das war ein Zeuge Jesu Christi. Weißt du, die meisten Menschen vermissen einen Menschen erst, wenn er nicht mehr da ist. Verstehst du? Wenn er die Lücke zurücklässt. Das war ein guter Mensch, das war ein edler Mensch, das war das und das. Verstehst du? Deshalb, wenn man dann nachher am Grab steht, dann macht man so Laudatio und erzählt, was da alles gewesen ist. Die Leute werden merken, wenn du eigentlich nicht da bist, dass du wirklich jemand gewesen bist, der gebetet hat, der sich an Gott festgehalten hat, die Menschen getragen hat. Und wir haben eine große Aufgabe als Kinder Gottes. Wir haben zu dienen mit den Fähigkeiten, die Gott uns hier gegeben hat. Denn ich werde in der Ewigkeit mit den Fähigkeiten weiterarbeiten, da wo ich hier aufgehört habe. Das, wo ich mein Handwerkzeug hier aus der Hand gegeben habe, da werde ich drüben mit geistlichen, himmlischen, ewigen Werkzeugen weiterarbeiten. So, die Leute werden sehen, was du gewesen bist, was du gehabt hast, was du denen gegeben hast. die großen Dichter und Denker, die wurden zu ihren Lebzeiten gar nicht anerkannt. Verstehst du? Gar nicht. Aber erst nach dem Tod setzt man da ein Denkmal. 100 Jahre danach grabt irgendjemand was aus. 1. Johannes 3, Vers 1. Wir sind Kinder Gottes und zwar von Anfang an. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, hat uns gesandt in diese Welt und hat an uns gearbeitet und gehandelt. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Das ist, wie der Johannes unterstreicht. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht und kann mit uns nichts anfangen. Also, du bist ein Kind Gottes, wenn die Welt mit dir nichts anfangen kann. Du passt da nicht rein und du passt da nicht rein und du passt da nicht rein. Weißt du, das ist Kind Gottes. Wir sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Was bist du denn eigentlich? Bist du Deutscher? Weißt du, wenn du Kind Gottes bist, dann passt du überall hin. Wo Gott dich hinsendet, wo Gott dich hinstellt, dann bist du ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Heiden ein Heide. Nicht, dass du ihre Götter annimmst, nein, du machst dich gar nichts draus. Du benimmst dich so, damit du den Leuten passt. Als Hudson Taylor nach China ging, hat er sich einen Zopf wachsen lassen. Und aufgrund dessen hat man ihn aus der Mission ausgeschlossen. Was? Du wirst ein Chinese. Denn er sagt, anders kann ich die Chinesen nicht erreichen, als mit dem Zopf. Weißt du, wir müssen uns der Gegebenheit, der Menschen anpassen, wenn wir sie erreichen wollen. Und deshalb, Gott hat uns eine Sendung gegeben. Und manchmal versteht man viele Menschen, viele Christen nicht. Warum macht er das? Gott hat eine Sendung. So, und wir sind das Kinder Gottes. Und dann schreibt Johannes weiter, Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir sind schon Gottes Kinder. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Mach dir keine Sorgen und Gedanken über deine Gotteskindschaft. Du bist Kind Gottes, ob du jetzt ein Zwerg bist oder ein Riese, spielt keine Rolle. Gott hat dich angenommen und dann bekommst du das volle Maß. Wenn du einmal bei Jesus bist, bist du vollkommen. Dann wird Gott deinen Mangel, was dir heute noch fehlt, das wird er dir hinzufügen. Weißt du, uns fehlt noch so viel, dass wenn ich diese Erde mal verlasse, ich bin nicht vollkommen. Und ich erhebe auch nicht den Anspruch, vollkommen zu sein. Aber dann, wenn ich bei Jesus bin, werde ich all diese Lücken werden ausgefüllt. All diese Poren, die noch nicht ausgefüllt sind, die werden ausgefüllt durch die Gnade Gottes. Wir sind Gottes Kinder. Auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn wir noch nicht so weit sind und auch wenn wir noch nicht alles haben, wir haben den Heiligen Geist. Und weißt du, du musst noch nicht in Zungen groß beten und du musst nicht alle Gaben und Talente haben. Du musst nur das Zeugnis haben, er ist Herr. Und der Heilige Geist gibt uns und hilft uns, dass wir Jesus unseren Herrn nennen können. Das reicht schon. Das reicht, um selig zu werden. Es ist schön, wenn du nachher noch mehr Gaben und Talente entwickelst, aber viele können das nicht. Denk an den Schächer. Was konnte der Schächer groß tun? Das konnte nur sagen, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war alles. Und Gott und Jesus und der Heilige Geist werden da alles ausfüllen, dass du vollkommen bist, vollendet. Gott selbst ist dein Vater. Und Jesus spricht über die wiedergeborenen und erweckten Seelen, die also Jesus erkannt haben. In Lukas Kapitel 20, Vers 36. Denn sie können hinfort nicht sterben, die Gläubigen. Auch wenn sie sterben. Sie können hinfort nicht sterben, denn sie werden den Engeln und den Kindern Gottes gleich sein bei der Auferstehung. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, bist du schon ein Engel. Kannst du dir vorstellen? Auch wenn du noch ein Bengel bist. Aber wir sind Engel, Söhne Gottes. Und wir werden sogar über die Engel herrschen, sagt uns die Bibel. Unsere Position ist ganz anders. Da musst du nicht gleich so ergriffen sein. Ein Engel ist mir erschienen. Nein. Die Engel sind dienstbare Geister ausgesandt, um den Heiligen den Weg zu ebnen. Wenn du die Worte Gottes verstehst, die Bibel richtig verstehst, dann wirst du glücklich, fröhlich sein und wirst sagen können, Halleluja, ich bin ein Gesegneter Gottes, ich bin im Land der Verheißung, ich bin ein Gesegneter Gottes, ich lebe auf dem Fundament des Glaubens, Jesus ist mein Fels, ein Fels, der unerschütterlich, du bist von Gott erwählt, vor Grundlegung der Welt, bei Gott zu sein, Kind Gottes zu sein. Du trägst das Image Gottes. Wenn du Gott sehen möchtest, wie Gott aussieht, schau dich selber einmal im Spiegel. Dann siehst du, wie Gott aussieht. So viele Menschen haben falsche Bilder von Gott. Deshalb Gott hat gesagt, mach dir kein Bildnis. Du bist das Bildnis. Du bist das Ebenbild Jesu Christi. Du versuchst, Jesus nachzumachen. Du versuchst, Jesus auszuleben, auszudrücken. Fang an mit deiner Bestimmung. so sein wie Jesus. Wir haben früher so schön einen Chorus gesungen, so sein wie Jesus, von hier bis drüben. So sein wie Jesus. So sein wie Jesus. Du wirst nie das volle Maß erreichen. Ich sage das. Verstehst, versuch nicht, verrückt zu sein. Ich muss so sein wie Jesus. Nein, versuch es wenigstens. Schon der Versuch ist lohnenswert. Fange an, Jesus zu imitieren. Paulus sagt, seid meine Nachfolger, wie ich Christi Nachfolger bin. Imitiert mich. Versuch, dass du anderen Leuten ein Vorbild bist, durch das, was du tust und wie du lebst. Gott hat dich adoptiert, dich angenommen. Du bist sein persönliches Eigentum. Er hat dich in seine Hände gezeichnet, eintätowiert. Überleg einmal und leb so. Durch die biblische Taufe, durch alles, was da passiert ist, mit der Bekehrung und Wiedergeburt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, die Taufe, das ist Transformation, weißt du? Du wirst versetzt an himmlische Örter, du bist tot, zuerst wirst du begraben, dann stehst du auf und dann lebst du im neuen Leben. Du wandelst mit Christus, begraben und auferstanden mit Jesus Christus. Bei der Taufe wurde Jesus der Sohn Gottes. Zuerst war er ein Nazarener. Zuerst war er ja, Zimmermann oder Zimmermannssohn. Aber bei der Taufe, da kam die Stimme vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn. Und da kommt die Taufe, setzt sich auf Jesus. Und Jesus im Wasser, der Sohn Gottes. Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und hier wurde er göttlicher Natur, oder hier wurde die göttliche Natur geweckt. Und durch das Zeugnis des Heiligen Geistes wird in dir die göttliche Natur geweckt. Plötzlich mehr und mehr. Das ist Erweckung. Nicht, dass Leute da zu Jesus irgendwo in die Kirche rennen. Nein, du erwachst auf. Du wirst offen für das Evangelium. Du wirst offen für die Bibel. Rede, Herr, welcher der Geist Gottes leitet diesen Gotteskinder? Plötzlich ist Jesus das Lamm Gottes. Und Johannes sagt, siehe, der trägt die Sünde der Welt. Plötzlich erfüllte Jesus den Plan Gottes. Und weißt du, in dem Moment, wo der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, fängst du an, den Plan Gottes zu erfüllen. Das, was der Herr wollte, was er vorgehabt hat. Und hier bekam er seine Berufung. Das ist mein lieber Sohn. Wir sind und bleiben Menschen. Jesus blieb auch vollkommen Mensch, musste nachts schlafen. Ist sogar im Schiff eingeschlafen, beim Sturm. Also ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber so ermüdet muss er gewesen sein, dass er jede Sekunde genützt hat, um dann Mittagsschlaf zu machen. Jesus ist müde geworden. Aber durch die Gnade Gottes war er was Besonderes. Und so bist du und ich. Wir sind sterbliche Menschen, vergängliche Menschen. Wir sind Nuller, Nix, Nieten. Aber er ist was, da was unser Leben ausmacht. Er. Und deshalb sind wir besonders. Nicht, weil wir irgendwelche Glauben, eine Religion haben. Nein, wir haben Jesus, Jesus in uns. Das macht uns besonders. So, werde voll des Heiligen Geistes und du wirst auch einer so sein wie Jesus. Voll Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes kam auf ihn. Und er sagt in Lukas Evangelium, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, das Evangelium zu predigen. Auf Jesus musste der Geist Gottes kommen. Dann hatte er es funktioniert. Vorher habe er nicht funktioniert. Vorher lesen wir keine Wunder, nichts. Nur Märchen. Irgendwelche da bei den Moslems und den Lehmvögel und andere Sachen. Aber sonst, wir erfahren nichts. Wir erfahren nichts. Erst nach der Taufe, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, plötzlich lebt er ein anderes Leben. Der Gläubige an Jesus ist Christ und Mensch zugleich. Christ, ein Jünger Jesu, Nachfolger Jesu auf der einen Seite. So, nicht nur teilweise, nein, er ist komplett ganz. Du bist komplett Mensch und komplett Kind Gottes, Jünger Jesu. Und die Bibel sagt, wir sind in der Welt, aber nicht aus der Welt. Und ich bete für sie, Vater, nimm sie nicht von der Welt, heilige sie, dass sie in der Welt durchkommen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Verstehst? Jesus hat uns nicht erlöst und rausgenommen, jetzt lebt ihr im Himmel, aber der Himmel ist da, wo du bist, wo Jesus ist, wo der Heilige Geist ist. Wer richtig an Jesus glaubt, Gott gehorcht, den Willen Gottes tut, der wird mit Gott verwandt. Hat die gleiche Blutgruppe. Wir sind wesensgleich mit Gott. Du sagst, das ist übertrieben, Spinnerei. Nein, du trägst seine Natur. Meine Bibel sagt, wir sind teilhaftig der göttlichen Natur. Du musst es richtig verstehen. Du bist kein Gott. Gott bleibt immer noch Gott. Aber du bist teilhaftig der göttlichen Natur. Und so wie Jesus. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Wir sind in Harmonie. Wir streiten uns nicht. Ich bin mit dem Vater einverstanden, der Vater ist mit mir einverstanden. Und da fängt schon diese Wesensgleichheit, ein Ableger von Gott zu sein. Wenn wir Jesus aufnehmen, betritt Gott durch uns diesen Planeten Erde. Gott kommt nicht anders auf diese Welt als nur durch uns. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Johannes Evangelium 1. So, durch Jesus kommt Gott in deinem Alltag, in deinem Umfeld, da wo du bist, in deinem Kiez. Durch Jesus kommt Gott zu uns Menschen und wird menschlich. Und dann sagt Jesus, wer euch sieht, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, der sieht mich. Also Jesus und wir sind dann so identisch und Jesus ist ein Teil der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer jetzt Jesus und den Heiligen Geist richtig begriffen hat, der ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Oh boy, verstehst du das? Für viele ist es viel zu hoch, sagt, ja, das war nur Jesus. Nein, das ist der Wille Gottes für dich und mich, das zu werden. Wandelt im Geist und lasst nicht das Fleisch herrschen über euch, sondern den Geist. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und durch die Aufnahme Jesu, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und zwei Teile der Gottheit kommen in unser Leben hinein, dann sind wir göttlicher Natur von links und von rechts, von vorne und von hinten. Und plötzlich wirst du göttlicher Gestalt. Plötzlich bist du wie Jesus. Und die Christen hießen nicht Christen, die hießen nur Jünger. Lies Apostelgeschichte. Die war die ganze Zeit auch in Jerusalem, solange sie dort auf die Urgemeinde wunderbare Zeichen und Wunder geschahen, die waren nicht Christen, die hießen nur Jünger. Und erst in Antiochien hat man diese Jünger Christen genannt. Warum? Weil sie lebten so wie Jesus, sie redeten so wie Jesus, sie dachten so wie Jesus, sie handelten so wie Jesus, sie beteten so wie Jesus, sie haben sich benommen wie Jesus. Und da war das Problem gelöst. Das waren Christen. Und wir werden Christen erst, wenn wir von Jesus gelernt haben. Lernet von mir oder lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Und dann plötzlich leben wir so wie Jesus. Das dauert eine Weile, bis du so weit bist, dass du so lebst. Dass du vergibst, großzügig bist, Liebe übst. So, in der Anerkennung Jesu und der Vereinigung mit ihm werden wir Kinder Gottes. Bekommen wir Anteil an Gott. In 2. Petrus 1, Vers 4. 2. Petrus 1, Vers 4. Da heißt es, wir haben Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Durch Jesus Christus. Durch die Akzeptanz Jesu bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur. Wer Jesus nicht begriffen hat, weißt du, was das ist? Halt dich fest. Der bleibt ein Teufel. Ein Satanskind. Nicht nur Mensch, weißt du, mit dem geht es abwärts. Aber wenn du Jesus aufgenommen hast, wirst du ein wahrer Jünger Jesu. Und wenn nicht, dann wirst du höchstens ein Pharisäer. Verstehst du? Der Teufel weiß ganz genau, wenn wir Jesus aufnehmen, wir sind Sünder und wir werden Heilige. Und jetzt versucht der Teufel einen Trick auszutricksen. Er sagt, ja, leb anständig. Halte die Gesetze, die Gebote ein und du wirst ein Pharisäer. Das ist wie der Teufel, der die Menschen austrickst. Und du wirst nicht der Welt entronnen und gar nichts. Du wirst noch schlimmer wie der Teufel. Pharisäer, die haben sogar Jesus ans Kreuz gebracht. Kreuzige ihn. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder mit Gott verbunden sein oder mit dem Teufel im Bund. Und bekommst diese satanische Natur und das Ende der ganzen menschlichen Entwicklung ohne Gott ist der Antichrist, das Tier. Und so werden Menschen wie Tiere nur noch fressen, saufen, Sex und so viel, alle diese Dinge, sie werden tierisch. Wenn du Jesus in deinem Leben bekommst, wirst du ein Lamm, ein Schäfchen. Das ist liebevoll, gütig, barmherzig. Verstehe das neue Leben. Lebe im gelobten Land, lebe in der Verheißung Gottes. Und diese Veränderungen finden in dir statt, wenn du Jesus aufnimmst. All diese großen Dinge, da werden aus dem Wolf, aus dem Teufel ein Heiliger. Ja, aus dem Sünder, aus dem Pharisäer. Dein Geist verändert sich, dein Herz verändert sich. Also plötzlich bekommst du ein fleischendes Herz und Gott nimmt das steinerne Herz aus dir raus und du bekommst einen neuen gewissen Geist, dass du aber lieber Vater sagen kannst. Bekommst eine saubere innere Einstellung. Eigentlich diese Vorgänge merkt niemand, dass mit dir was passiert ist. Die merken nur nachher an den Früchten deines Lebens, dass du Frieden hast, dass du Freude hast, dass du Geduld hast, dass du Selbstkontrolle hast, dass du sanftmütig bist. Weißt du, an den Früchten erkennt man den Baum. Der Gläubige ist in der Welt, aber er ist nicht mehr von der Welt. Du lebst draußen, du lebst in deinem Verein, du lebst in deiner Wohnung, deinem Kiez, wo du auch immer bist, aber in dir ist etwas anders. In dir brennt ein anderes Feuer, das göttliche Feuer. Der Gläubige ist eines Wesens mit Jesus, dem Vater, dem Heiligen Geist. Und er ist nur dann wesensgleich, wenn Gott in ihm ist. Wenn Gott, und solange Gott in ihm gegenwärtig ist, ist das nicht mehr der Fall, ist er der Mensch wieder. Das kommt diese menschliche, diese pharisäische Natur, diese Selbstgerechtigkeit hervor. Deshalb, wir müssen ständig mit Gott verbunden sein. Ich und der Vater, wir sind eins. Morgens, mittags, abends. Lebe das verheißene Leben, das Gott dir gegeben hat, was er möchte, dass du bist. Ringe danach. Ringe danach, dass du so wirst wie Jesus. Bleibe immer noch Mensch auf der einen Seite. Bleib menschlich. Versuch dich da nicht umzukrempeln. Der Turian hat sich kastrieren lassen, weil er mit dem Sex nicht klarkam. Verstehst du? Und versuch nicht da irgendwie dich zu verstümmeln. Jesus sagt, es nützt nichts, selbst wenn du deine Hand abhaust, dein Auge ausreißt, wenn es dein Auge ärgert, deine Veränderung muss von innen passieren. Nicht durch Verstümmelung. Stimm mit Gott überein. Das ist, wie Gott gegenwärtig ist. Stimm mit Gott überein. Sei in Harmonie mit ihm. Bleibe demütig. Bleibe bescheiden. Bleibe immer Mensch. Sei bewusst, ich bin ohne Gott nichts. Ohne ihn kann ich gar nichts tun. Heb nicht ab. So viele Menschen denken, das ist Gott in mir, Halleluja. Und dann machen sie da 7 Meilen Schritte und hüpfen und tanzen wie die Heuschrecken. Nein, bleibe Mensch, ganz normal. Der Gläubige lebt menschlich, bleibt nur mit Gott verbunden. Das ist alles. Er fragt Gott, welcher der Geist Gottes leitet. Er hört auf Gott. Er hört nicht mehr auf die Stimmen um ihn herum. Er übt Selbstkontrolle über sich selbst. Er lebt ein anderes Leben und doch ist er wie alle anderen. Der muss arbeiten, muss sein Geld verdienen. Der einzige Unterschied ist, dass er immer die Unterstützung Gottes hat in allem, was er tut. Er ist mit Gott verbunden. Ich muss den Herrn fragen. Ich kann alles tun, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich. Ich muss immer sortieren und prüfen, ist das wirklich der Wille Gottes? Nützt das mir? Fördert das mich? Gott unterstützt den Gläubigen und hilft ihm, aber er muss die Arbeit selber machen, der Mensch. So bleibe Mensch, bleibe ein Werkzeug Gottes. Dein Menschsein ist, das ist das Werkzeug, mit dem Gott hier auf dieser Welt arbeitet. Und er gibt uns die Hilfe, er dirigiert uns, er setzt uns ein, er zieht uns zurück, er schickt uns vor. Der Gläubige, der tut nur das, was der Herr ihm sagt, welcher der Geist Gottes leitet. Deshalb nicht jeder, der in die Gemeinde kommt und in der Kirche sitzt und aus der Bibel liest und singt, ist ein Kind Gottes. Nein, der das tut, was er sagt. Welcher der Geist Gottes leitet. Und ich mache manchmal ein großes Fragezeichen über viele Christen, die lassen sich von Gott nicht leiten. Die setzen ihren Dickkopf durch. Bleiben stur. So, der Gläubige in allem, was er tut, dient Gott, versucht Gott die Ehre zu geben, versucht Gott Recht zu geben, sammelt Schätze für den Himmel, versucht das Beste für die Ewigkeit rauszuholen. Der Gläubige ist ganz Mensch, aber er lebt aus einer anderen Quelle. Er lebt aus einer anderen Substanz. Er lebt aus Jesus. Galater Kapitel 2, Vers 20. Ich lebe. Aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe. Ich muss leben. Mir wird nichts erspart bleiben. Aber nicht ich lebe, sondern Christus lebt jetzt durch mich. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich dahingegeben hat. Ich lebe, doch nur nicht ich. Weißt du, wir müssen lernen, immer wieder, wenn wir was tun, zu fragen, Jesus, willst du das auch? Verstehst du, reinhorchen. Jesus, willst du das auch? Würdest du das auch machen? Und wir müssen viel mehr auf Jesus hören, was er machen würde. Was würde Jesus tun? Der wahre Mensch, der wahre Christ, hat zwei Naturen in sich. Er ist unvermischt und unveränderlich. Er ist eine Einheit. Christus und ich. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich gehe, doch nicht ich, sondern Christus geht in mir. Dieses Unterbewusstsein, mein Unterbewusstsein ist durchdrungen durch Jesus Christus. Dort ist der Thron Gottes in unserem Herzen. Du bist immer das, was du bist. Kind Gottes und Mensch. So wie Jesus. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist, als er 12 Jahre alt ist. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Er wusste von Anfang an, mein Platz ist hier im Tempel. Aber die haben gar keinen Platz für mich. Der Tempel ist zu einer Räuberhöhle geworden. So, wenn wir einmal bei Gott sind, werden wir ganz Kind Gottes sein. Wir werden das Menschsein ablegen, aber wir werden einen Körper haben, einen verherrlichten Körper. Einen verherrlichten Körper, ohne Runzeln und ohne Glatze und ohne das und ohne jenem. Ohne Missbildung. Wir werden vollkommen sein. Das Menschliche wird dort so unser Schatten sein, so wie jetzt das Geistliche der Schatten ist, das mich begleitet. Der Geist, der Heilige Geist, die Gottheit und so weiter, das ist mein Schatten jetzt. Ich lebe unter dem Schatten Gottes. Aber dort, später in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, da wird der Körper der Schatten sein. Da werden die Rollen vertauscht. Und der Heilige Geist hilft mir dabei, wahrer Mensch zu werden. Und ein wahrer Mensch ist ein Mensch der Liebe, der Güte, der Barmherzigkeit. Das ist nicht ungehobelt. Ein wahrer Mensch, ein edler Mensch, ein von Gott qualifizierter Mensch, der weiß, was sich gehört und was sich nicht gehört. Gott gleich zu werden. Jesus hat sich nicht aufgedrängt den Leuten. Wenn die nicht ihn nicht wollten, dann ging er weiter. Er ging mitten durch sie hindurch in Nazareth. So, Jesus sagt, so wie mein Vater mich sandte, so sende ich euch auch. Johannes 20, Vers 21. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Wir haben hier die Sendung von Jesus. Du kannst nicht sagen, Gott hat mich gesandt. Gott Jesus hat dich gesandt. Weil Jesus, er ist hier, dieser Mittler auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und er sendet seine Botschafter, seine Diener. Ich sende euch. So wie der Vater mich gesandt hat. Deshalb, egal was du tust, identifizier dich mit Jesus. Versuch überall ihm gleichförmig zu sein. Leb Jesus aus, bis ins Detail. Versuch, das muss dein Verlangen sein. Ich will Jesus ausleben. Nicht, was die Kirche und die Gemeinde sagt und die Christen sagen. Nein, ich will Jesu Art, Jesu Wesen, seine Vorstellung verwirklichen in meinem Leben. Seine Ideale, sein Programm soll sich in mir ablaufen und sich abspielen. Und sein Leben soll sich in mir, in meinem Leben äußern. Und weißt du, wie das ist? Geh und tue das Gleiche. Geh hin und tue das Gleiche. Einfach so wie Jesus getan. Jesus ausdrücken, so ausleben, praktisch. Eigentlich, Gott will, dass wir Jesus hier auf dieser Erde verkörpern. Er hat keinen anderen Körper als deinen Körper, keine anderen Hände als deine Hände, keine anderen Füße als deine Füße, keine anderen Augen als deine Augen. Wir sollen hier Jesus in unserer Umwelt verkörpern. Ausleben, bildlich darstellen. Wir sind die Repräsentanten Gottes. Und weißt du, viele Christen lassen sich gehen und die denken, ach, nein, wenn du dich gehen lässt, du bist ein schlechtes Bild für Jesus. Dann sagen die Leute, pfui Teufel, so möchte ich nicht werden wie der oder die. Weißt du, gib ein gutes Image, gutes Bild, dass du begeistert bist von Jesus, dass du Jesus liebst, dass du ihm dienst. Aber wenn du eine halbe Sache machst und nicht ganz bist, dann wirst du nie begeistert sein von der Sache. Deshalb, was du tust, tue ganz. So wie Jesus. Er war ganz Sohn Gottes, ganz der Messias, ganz der Heiland. Wir sind die Übersetzer Gottes auf diesem Planeten, in unserer Umgebung. Die Leute werden nie was von Gott erfahren, es sei denn, du lebst es ihnen vor, nicht vorpredigen. So viele Leute predigen und predigen und predigen, da passiert nichts. Vorleben. Natürlich geht das nicht so schnell. Das dauert manchmal eine Weile, bis die Leute merken, welches Geisteskind du bist, wem du gehörst. Jesus in uns, das ist unser Lebensnerv und Lebensader. Jesus in uns. Wenn das einmal abgeschnitten wird, aufgegeben wird, was willst du dann haben? Weißt du, dann bist du von der Quelle abgeschnitten. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wieder Gott und Mensch vollkommen in diesem Weinstock, in dieser Rebe. Und ihr werdet viel Frucht bringen und eure Frucht wird bleiben. Und dann, wenn ihr etwas betet und bittet, es wird euch gegeben werden. Du siehst, was für eine Kettenreaktion hier ausgelöst wird. So viele Menschen, die waren mal Christen. Die waren mit dem Heiland verbunden, so in der ersten Liebe. Und dann durch Aktionismus und so vieles andere mehr, durch Religion und so weiter, da ist alles wieder so verflacht. Und deshalb sagt der Heiland immer wieder, jeden Tag müssen wir neu bitten, Herr, gib mir die erste Liebe wieder. Gib mir das erste Feuer. Gib mir die erste Freude, die ich einmal hatte. Gib mir das. Sonst landen wir in der Kirche, in der Religion, im Judentum, Buddhismus, Islam oder irgendeine tote Religion. Und dann ist alles nur noch frommes Theater, Pharisäertum. Wenn wir nicht voll jeden Tag in Christus sind und Christus nicht in uns, dann sind wir nur religiöse Unterhalter. Weißt du, wir müssen umgestaltet werden. Und das täglich. Und der Glaube an Jesus Christus muss nicht nur Zeitvertreib sein, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Nein, das ist die Hauptsache meines Lebens. Von morgens früh bis abends spät. Wir müssen dem Herrn dienen, mit Freuden. Er ist schon wieder in der Versammlung. Oh, kann er nicht mal ausfallen und aussetzen einen Tag. Weißt du, wir sollen mit Begeisterung, egal was wir tun, beten mit Begeisterung. Singen mit Begeisterung. So, Gott hat uns in Jesus eine ganze Menge gegeben und noch zu geben. Wir sind noch nicht fertig. Und danke Gott nicht, jetzt danke Jesus, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Nein, du weißt gar nicht, ob es noch gibt. Du musst mal im Gotteskatalog mal studieren, hier in der Bibel. Eine Fülle. Lebe im verheißenen Land. Lebe das Leben, das Gott uns geben will. Wer an Gott glaubt, der lebt in einer anderen Welt. Weißt du, die Jugend interessiert sich nicht, was am 8. Mai passiert ist vor 70 Jahren. Verstehst du? Die haben noch gar nicht gelebt. Die Jugend interessiert sich nicht fürs Kriegsende, Nazitum oder Holocaust. Die interessieren sich nicht. Das sind die Ewiggestrigen, die nicht davon loskommen. Weißt du, was die Jugend interessiert? Jetzt leben, für die Zukunft. Wie geht's mit meinem Leben weiter? Wo arbeite ich? Was mache ich? Die Ewiggestrigen, die gestalten nicht die Zukunft. Die schauen immer zurück vor 70 Jahren. Ist der letzte Schuss gefahren. Verstehst du? Und was auch alles ist. Nein, wir sollen nach vorne schauen, Geschwister. Und alles das linksherum vergessen. Weißt du, nach 100 Jahren wird kein Hahn mehr krähen, was da gewesen ist. Von jetzt. Wir sollen nicht uns mit der Vergangenheit belasten. Wahre Christen schauen nach vorne. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Auch nicht das Kreuz. Weißt du, du solltest nicht immer zum Kreuz schauen. Das Kreuz ist wichtig. Ohne Kreuz gäbe keine Erlösung. Aber wir sollen nach vorne schauen. Was kommt noch? Das ist die Auferstehung. Aber die Auferstehung Jesus, das Grab ist leer. Du mit einem leeren Grab kannst nicht viel anfangen. Es gibt so viele leere Gräber. Aber weißt du, was kommt auf uns zu? Die Entrückung. Die Herrlichkeit, der Thron Gottes. Wir werden mit Christus regieren. Und darauf bereiten wir uns vor. Auf die Himmelfahrt. Und zwar unsere Himmelfahrt, nicht die Himmelfahrt Jesu, die ist schon passiert. Jetzt, für Jesus kommt nur seine Wiederkunft wieder, aber nicht mehr die Himmelfahrt, für uns aber die Himmelfahrt. Wir werden ihm entgegengerückt in den Wolken und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit, für immer und ewiglich. Und wir werden mit ihm regieren. Als wahre Christen, wir sollten uns interessieren, was liegt vor uns noch? Das Land muss eingenommen werden. Das Problem bei den Israeliten damals war bei der Landeinnahme, wir haben jetzt schon alles eingenommen. Was gibt's noch zu erobern? Für mich reicht das. Nein, wir sollen alles nehmen, was Gott uns zu geben hat. Die Fülle. So, lass dich nicht verführen, lass dich nicht aufhalten. Dein Leben geht weiter. Und schau nicht auf das, was vergangen ist. Was vergangen ist, ist vorbei. Du kannst keine Sekunde zurückdrehen. Keine Sekunde. Verkündet, es ist gelebt. Du kannst weinen, vergiss es. Am besten ist, du lachst darüber und sagst, Mensch, das war mein Leben. Aber was kommt noch? Das Schönste, das Beste kommt noch für die Kinder Gottes. Die alten Pharisäer wollen die Menschen immer wieder nur belasten mit der Vergangenheit, damit man nicht vergisst und so weiter. Lass, vergiss, schau nach vorne, preise Gott, bete Gott an und sag, Herr, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, kein Mund ausgesprochen hat. Das ist für die bereitet, die dich lieben. Halleluja. Denk nicht an deine Vergangenheit, was du warst. Löse dich von deiner Vergangenheit. Nur so kannst du das gelobte Land einnehmen. Du kannst dein gelobte Land nicht einnehmen, solange du immer noch an Ägypten denkst. Oh, damals haben wir noch Fisch gehabt und Knoblauch haben wir auch gehabt. Und Kümmel und sonst noch was. Denk nicht an die Vergangenheit, was du aufgegeben hast. Vergiss es, das kannst du sowieso nicht mehr holen oder zurückholen. Denk, was alles passiert ist, was Gott alles getan hat. Danke Gott und geh weiter und schau nach vorne. Der Christ lebt, weil Jesus lebt. Und lach über die Vergangenheit. Vergiss keine Träne. Du sollst nichts bereuen. Weißt du, jemand hat mich vor, als ich 60 Jahre alt war, am Geburtstag gefragt hier in der Gemeinde, ja, was würdest du anders machen nochmals, wenn du nochmals zu leben hättest? Und ich musste sagen, ich habe zuerst mal schnell nachgedacht, gar nichts. Absolut gar nichts. Ich würde genau das Gleiche tun, was ich jetzt bis jetzt getan habe und werde auch weitermachen. Warum? Weil das alles gehört zu meinem Leben. Das hat mich gebildet und ausgebildet und ausgemacht. Das ist, Gott war der Töpfer, Gott ließ die Dinge alles zu. Wenn die Dinge nicht passiert wären, wäre ich gar nicht hier. Ich würde gar nichts falsch machen, gar nichts anders machen. Auch meine Fehler, die sind von Gott zugelassen gewesen. So, schau nicht in die Vergangenheit, schau nach vorne. Jesus starb für alle unsere Sünden. So, und ich muss nicht dem Vergangenen, an dem, was da war, rumwühlen, mich besudeln und beschmutzen und mich belasten. Vergiss es. Begrab diese Dinge. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit Christus gestorben und wir sind auferstanden mit Christus. Und jetzt geht's weiter. Es gibt so viele verletzte Christen, die lecken ihre Wunden, denken, ach, das ist und das passiert. Gott hat die Wunden zugelassen, damit du geheiligt wirst. Durch die Wunden werden wir geheiligt, durch Leiden, durch Schwierigkeiten werden wir geheiligt. So nimmt man das Land ein. So, denk nicht an was, an deine Verluste, die du gehabt hast in deinem Leben. Hier in der Vorbereitung ist mir die Ruth groß geworden, die Ruth in der Bibel, das Buch Ruth und so weiter. Weißt du, Gott hat durch diese Frau wieder alles gut gemacht. Und zwar viel mehr Dinge, als du denkst und ahnst. Ruth war eine Moabiterin. Und Moabiter, die kommen vom Lot. Lot hat sich von Abraham getrennt. Und wir wissen, die Frau Lot, die hat zurückgeschaut und ist zu einer Salzsäule geworden. Und die junge Moabiterin Ruth, Naomi geht nach Hause jetzt irgendwie durch irgendwelche Führung, weil dort ist keine Hungersnot mehr. Im Land des Segens will sie wieder zurück. Und dann sagt die Ruth, dein Volk soll mein Volk sein, dein Gott soll mein Gott sein. Sie ist ganz entschieden. Und sie lässt das, was Lot nicht gemacht hat. Lot hat sich getrennt von Abraham und hat den Segen verloren. Hat seine Frau verloren in Sodom unten. Und Ruth, diese Moabiterin, weißt du, die bringt die Sache wieder in Ordnung, was der Vater Lot und die Frau Lot verdorben hat und versaut hat. Weißt du, die Moabiter sind durch Inzest entstanden. Verstehst du, furchtbar. Und die Mädels, was die da gemacht haben, die haben den Vater besoffen gemacht und dann im Rausch gezeugt. Verstehst du? Was soll dabei Gutes rauskommen? Aber gerade jetzt diese Ruth, die macht es wieder gut. Die alte Geschichte wird aufgearbeitet und oft nach Generationen. Aber ich will nur sagen, weißt du, wir sind hier auf dieser Welt, viele Dinge gut zu machen, die eigentlich niemand gut machen kann. Was alles passiert ist. Und sie hält sich nicht auf an diesen alten Geschichten, diese Ruth. Und mit Ruth fängt was ganz Neues an. Ruth wird in die Familie Gottes aufgenommen. Und sie ist die Großmutter von David. Und die Urgroßmutter von Jesus. Verstehst du? Diese Moabiterin, die eigentlich keine Existenzberechtigung hätte. Die ganzen Moabiter im Inzest gezeugt. Die haben den Israeliten den Durchgang verweigert. Damals die Moabiter und was auch immer war. Weißt du, so viel Unheil ist passiert durch in dem Moabiter-Volk. Und diese Ruth, die wird wieder zurückgeholt in Land der Verheißung. Und Gott interessiert sich nicht, was inzwischen alles passiert ist. Und es ist eine ganze Menge passiert. Als ihr Ahnherr, der Vater, Großvater Lot, verstehst du, er zieht in Sodom, sitzt unter den Ratsherrn, in Sodom lebt als Sodomiter. Und, aber gerade diese Urenkelin, die wird sogar zu einer Segensträgerin, aus ihr kommt Jesus, der Heiland. Durch die Moabiterin Ruth, weißt du, da wird wieder alles gut gemacht, ins Lot gebracht. Die Geschichte wieder aufgearbeitet, die alten Geschichten. Der arme Lot kommt wieder auf die Spur Abrahams. Toll, finde ich. Dieser Lot, was alles kaputt war, was alles zerstört wurde, durch die Knechte, durch die ganzen Spannungen, kommt wieder der rote Faden zum Vorschein. Und Gott macht manchmal auf Umwege eine tolle Arbeit und kommt zu seinem Ziel auf Umwege. Die Geschichte beginnt mit einer Hungersnot und Manchmal erlaubt Gott Dinge, dass in unserem Leben passieren, dass wir eine Hungersnot haben. Jetzt wandern wir alle aus. Jetzt wandern wir alle aus. Und die Sache hält so lange an, bis Gott zu seinem Plan kommt, bis Gott das verwirklicht. Die Not hält an. Weißt du, wir sind hier in dieser Welt und wir haben von Gott einen Auftrag. Und viele Menschen, die sind bei Gott und lieben Gott, so wie diese Naomi und ihre Söhne, die dort nachher im Moabiterland verstorben sind. Weißt du, viele gehen nur im Gottesdienst, solange es ihnen schlecht geht. Und da waren sie und sind da. Und sie sind so lange gottesfürchtig, so lange heilig, so lange rein, solange es ihnen schlecht geht. Aber wenn sie alles haben, beten sie nicht mehr, lesen die Bibel nicht mehr, rufen nicht mehr zum Herrn, rufen den Herrn nicht mehr an, denken nicht mehr an die Gegenwart Gottes. Wir sollen permanent, kontinuierlich mit Gott verbunden sein, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Weißt du, in der Not wird Gott so schnell vergessen. Aber ich sage euch ein Geheimnis, was ich entdeckt habe. Not ist das Seil, wie Gott uns zu sich zieht und an sich hält. Not ist das Seil, wie Gott uns an sich bindet. Und wir müssen immer wieder Nöte haben. Da ist eine Not vorbei, kommt die nächste. Deshalb, wir kommen gar nicht raus aus dem Beten und Gott suchen. Viele verzweifeln, wenn sie Not sehen und glauben, das ist was Schlimmes. Nein, Gott zieht uns mit Seilen der Liebe. Und die denken, das ist was Ungeplantes. Ja, es ist ungeplant. Du bist wieder zu weit weg vom Herrn und der Herr macht so einen Schuss vom Bug, dass du wieder zurückkommst und wieder den Herrn suchst. Und wieder dich an den Herrn hältst. Leute, da ist irgendwo knackt es heute. Aber das ist nicht Gewitter. So, wer mit Gott rechnet, wer mit Gott lebt, weißt du, da passieren Dinge, die sind Fügungen. Das sind Fügungen. Gott hat einen Plan mit all den Dingen in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie lange das war, wie lange sie dort in Moabiterland war, vielleicht 10 Jahre. Und dann die Männer von den beiden sind gestorben und jetzt fängt Gott wieder was Neues an. Weißt du, zuerst muss das eine Kapitel abgeschlossen werden. Der Kränkliche und der Schwächliche, so heißen die beiden Söhne, der Naomi, Machlon und Kilion. Der Schwächliche und der Kränkliche, die müssen sterben. Alles, was nichts ist, so richtig, was nicht taucht, die müssen sterben. Und dann kommt diese Witwe nach Hause und dann passiert das Wunder, dass sie integriert wird, sie aufgenommen wird in der Familie Gottes. Und Gott lässt Dinge zu, damit wir wieder auf die Spur kommen, wieder ins gelobte Land kommen. Und es fängt alles meistens mit einer Krise an. Da eine Hungersnot oder da. Jetzt hört man wieder, die haben wieder Brot. Aber ich sage dir eines, Krisen können die Kinder Gottes nicht killen. Die zerstören dich nicht, sondern die bringen dich zum Herrn. Wenn du das richtig verstehst, richtig die Krise in dein Leben einplanst und aufnimmst, weißt du, wenn du nicht richtig verstehst, wirst du verbittert. Aber diese Ruth, die lässt sich führen, dein Gott muss mein Gott sein und mein Volk oder dein Volk muss mein Volk sein. Und das belohnt Gott. Wenn du ernst mit Gott gehst und so radikal bist und sagst, ich will ins gelobte Land, ich will das Land einnehmen, ich will hier einen Teil haben, auch wenn ich eine arme Witwe bin, Gott wird mich segnen, ich gehe mit Gott. Dein Gott soll mein Gott sein. Und in der Gegenwart Gottes gehen wir auf. Werden wir etwas. Gott bringt uns zu etwas. Weißt du, Heilige sind Herausgerufene aus der Moabiter-Sippe, diesem verdorbenen Volk, würde ich sagen vielleicht. Wir sind herausgerufen aus dem ganzen Trott und falschen Zielvorstellungen, den ganzen Bindungen und falschen Mustern, wo wir reingeschlittert sind, wo wir unsere Väter und Großväter hineingebracht haben. Heilige leben jetzt plötzlich nach der Bestimmung Gottes, nach seinem Willen. Und die Ruth ist so eine geworden. Deshalb lebe das verheißene Leben. Das Leben, das du bis jetzt lebst, ist nicht dein Leben. Du wirst gelebt von dem Umfeld. Ich werde morgen darüber sprechen, wie wir manipuliert werden. Wir werden gelebt. Gelebt von der Gesellschaft, gelebt von den Medien, gelebt von den Umständen. Aber Gott will, dass du lebst. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Heilige leben nach dem Vorbild Jesu, sind mehr und mehr Jesus ähnlich. Finde bei Gott deine Zuflucht, dein Asyl. Finde bei Gott deine Zuflucht. Und plötzlich wirst du die Vielfalt des Lebens entdecken. In der Hand Gottes. Dann entdeckst du so viel Wunder und dann lernst du, aus der Hand Gottes zu leben. Das ist halt etwas Wunderbares, aus der Hand Gottes zu leben. Das Leben ist voller Gefährdungen, das stimmt. Aber so innen drin, weißt du, Gott versorgt mich, Gott führt mich, Gott trägt mich und Gott will immer das Beste für mein Leben. Jesus kam, uns zu erlösen, uns aus diesem ganzen Schlamassel zu befreien, zu erlösen und uns alle Ängste zu nehmen, damit wir dort sind, wo er uns haben wollte. Und erst der erlöste Mensch ist ein freier Mensch, der Erlöste. Der hat keine Ängste mehr, keine Verklemmung. Oh, jetzt passiert ein Fehler. Nein, Gott erlaubt, Fehler zu machen, damit du klug wirst. Du kannst nicht aus deinen Erfolgen lernen, sondern aus deinen Misserfolgen. Heute Mittag habe ich mit jemandem telefoniert. Ja, bei mir läuft alles schief in meinem Leben. Herr, sei doch froh. Gott kann etwas tun. Hier kann Gott was gerade biegen. Und für mich persönlich sind nicht meine Erfolge ein Segen, sondern meine Misserfolge. Meine Misserfolge, die bringen mich ins Gebet. Die lehren mich, aufs Wort zu merken. Die führen mich, dass ich hinterfrage, was habe ich falsch gemacht. Und ich verzweifle nicht an meine Fehler. Ich weiß, Gott hat es reingeführt und führt mich auch wieder raus und bringt die Dinge in Ordnung. Der Erlöser ist frei. Ja, ich könnte was falsch machen. Weißt du, Gott wird dir schon auf die Finger klopfen, wenn du was falsch machst. Der wird dich bremsen und abhalten. Du musst keine Angst haben vor irgendwelche Fehltritte. Gott, und wenn du selbst was falsch machst, Gott wird es wieder gut machen. Denk an Josef. Die Brüder dachten was Böses sich aus. Und Gott hat alles gut gemacht für die Brüder und für Josef. Und für das Reich Gottes. Weißt du, der Erlöste ist frei, lebt im gelobten Land. Wir sind frei. Ich könnte ein Gebot Gottes übertreten. Ich sage dir eines, wir als Christen, wiedergeborene Christen, haben gar keine Gebote mehr. Wir sind erlöst von den Geboten. Wir haben nur ein Gebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und dann noch dazu, deine Nächsten wie dich selbst. Wenn du das tust, kannst du leben, wie du willst. Bist immer richtig. Liebe Gott an erster Stelle. Wahre Christen haben keine Gebote, keine Gesetze, keine Vorschriften. Für sie gilt es nur eins, die Liebe. Die Liebe. Liebe Gott. Und es wird alles so kommen, wie Gott haben will. Liebe Gott, mit allem, was du hast und was du bist, in der Liebe werden alle Gebote erfüllt. Da musst du nicht verkrampft sein und da musst du nicht irgendwie zittern und dich fürchten, ach, es passiert wieder was. Nein, Gott bringt alles in Ordnung. Wo die Liebe ist, da ist keine Furcht, da ist immer eine gute Stimmung. Da lebt man gerne, wo Liebe ist. Und so, die Ruth kam nach Hause. Und wie geht es mit mir jetzt weiter? Und wir fragen uns, wie geht es mit mir weiter, verstehst du? Und es ist gut, dass du dich fragst, nach vorne schauen, wie geht es mit mir weiter? Ja, Gott wird schon deichseln und hinkriegen. Und er wird schon hindrehen, wie es mit mir weitergehen soll. Und da ist Ernte, wir haben nichts zu essen. Und dann sagt die Naomi, du Verwandter, weitläufiger Verwandter von mir, dieser Boas, der hat gerade Ernte und geh auf sein Feld und sammle. Und sammle, was die Arbeiter liegen lassen. Und sie sammelte. Und ja, und am Abend hat sie ein Maß, also die Schürze voll gehabt. Sie sammelte, was andere liegen gelassen haben. Und vielleicht ist dein und mein und unser Auftrag kein großer Auftrag. Wie heißt Welt, Evangelisation? Nein, wir sammeln das, was die anderen liegen gelassen haben. Was die anderen liegen lassen. Und der Boas hat dieses Mädel gesehen und hat gesagt, Mensch, du nettes Mädchen, wem gehört sie? Ach, der Naomi und dergleichen. Und weißt du, was da passierte? Dann hat er seinen Arbeitern gesagt, du lass ein bisschen mehr fallen, denn die soll ruhig sammeln. Gott sorgt schon, dass Leute viel liegen lassen und liegen bleiben, damit du viel sammeln kannst. Und da, wo die Liebe ist, da fängt das Feuer an zu brennen. Und du siehst dann, passiert, dass der Boas ein Gelübde auslösen muss und dann ist die Ruth, die hier dieses Problem lösen kann und soll und so weiter. Und so kommen die zwei zustande. Der Segen ist dort, wo Liebe herrscht. Psalm 133, Vers 1. Sieh, wie fein und wie lieblich es, wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt Aarons, das herabfließt, den ganzen Bart runter. Also Aaron hat auch einen Bart gehabt. Herabfließt den Saum und so weiter, wie der Tau, der von Hermon herabfällt auf die Berge Sions. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. in Eintracht, Christen sollen in Eintracht leben, in Liebe leben. Liebe, das verheißene Leben. Weißt du, was das heißt? Fang an, ein Liebesleben, nicht Sexleben, sondern Liebesleben zu leben. Liebesleben zu leben. Fang an, Liebe zu üben. Am meisten an deine Glaubensgenossen und Genossinnen. Wir sind Kommunisten, Sozialisten, Genosse. An den Glaubensgenossen. Da sollten wir anfangen. Und dann diese allgemeine Liebe. Aber zuerst ist die Liebe zu Gott A und O. Fange an, den anderen so anzunehmen, wie Gott dich angenommen hat. Fange an, für den anderen da zu sein. Nicht für mich, was springt mir dabei raus. Nein, für den anderen zu beten. Fange an, andere zu segnen, wenn du das kannst. Fange an, über andere Gutes zu reden. Fange an, anderen Gutes zu tun, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Ein ermutigendes Wort. Stell dich vor den anderen und schütze, wenn der durch den Dreck gezogen wird. Leg deine Hand für den anderen ins Feuer, auch wenn du dich dabei verbrennst. Die meisten Christen sind Egoisten. Lebe das verheißene Leben, das war Jesus. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Er stand für seine Jünger. Er sagt, nehmt mich und lasst diese gehen. Nehmt mich. Er lässt sich verhaften, er lässt sich schlagen, er lässt sich kreuzigen und lässt die anderen gehen. Das ist christliches Leben, das ist Liebesleben. Nehmt mich und lasst diese gehen. Und niemand beweist eine größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde oder gar für seine Feinde. So lebe im verheißenen Land. Fang an, verantwortlich zu leben. Es geht, wenn es der Gemeinde gut geht, geht es dir gut. Wenn es dem Volk gut geht, geht es dir auch gut. Wenn der Stadt gut geht, geht es auch dir gut. Deshalb sorge, dass dem Land gut geht. Such der Stadt Bestes, heißt es in der Bibel. Nicht wie wandern aus. Weißt du, die waren in Babylon. Babylon war eine heidnische Stadt. Eine gottlose Stadt. Abraham musste sogar raus aus Ur in Chaldäa. So, und da sagt Gott gerade denen, bleibt hier, pflanzt Weinberge, heiratet, baut Häuser und suche der Stadt Bestes. Suche der Gemeinde Bestes. Suche deine Familie Bestes. Was ist für deine Familie, auch wenn es noch so gottlose Familie ist. Such das Beste. Fang an, verantwortlich zu leben. Und fang an, zuerst mal für deine Angehörigen und für die nächsten Mitmenschen, die du am nächsten hast, verantwortlich zu leben. Und dann werden sich die Segnungen von selbst ergeben und sich einstellen. Du wirst verblüfft sein, Mensch, mir geht's so gut. Stell dich für deine Familie und du wirst merken, wenn du für sie da bist, du pflegst jemanden Krankes, du besuchst jemanden Gefangenes, plötzlich stellt sich bei dir der Segen ein. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden. Jetzt brauchst du kein Brot. Aber da kommt die Zeit, wo das wieder zu dir alles zurückkommt. Und zu dir kommt alles zurück. Was du losschickst, die Erde ist rund, einmal um die Erde, dann kommt es zu dir wieder zurück. Diene mit dem, was du kannst. Wer verantwortlich vor Gott lebt, der lebt nach Gottes Maßstäben, ganz anders. Der lebt im verheißenen Land, er lebt das verheißene Leben. Bei dem stellen sich plötzlich Engel ein. Und manche haben unwissende Engel beherbergt, steht im Hebräerbrief. Du hast noch nie Engel gesehen, aber da kommt so jemand an der Tür und klopft an. Du musst nicht jeden Bettler aufnehmen, aber du musst gucken, ob er Flügel hat, ob er ein Engel ist, was er bei sich trägt. Weißt du, und plötzlich stellen sich Glück und Erfolg oder Durchbrüche bei dir ein. Fang an, Dinge zu tun, die ungewöhnlich sind. Jesus hat ungewöhnliche Dinge getan. Und weißt du, wie er gelebt hat? Es begab sich. Weißt du, da stand nicht da morgens mein Terminkalender und Planer in der Hand genommen, das machen wir das und das und das. Er hatte schon sich was vorgenommen. Aber es kam immer anders, als er gedacht hat. Deshalb, der Mensch denkt und Gott lenkt. Lass Gott dein Leben planen. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Lebe das verheißene Leben. Und Gott hat gesagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Du musst nicht Sorgen machen, was wirst du sagen. Wenn es darauf ankommt, du wirst die richtigen Worte finden. Du wirst ein Riemerwort bekommen. Christen sollen aufhören, sich was vorzumachen und vorzuspielen, sich selbst zu belügen. Jetzt, ich lebe christlich. Nein, trag die Früchte. Du bist ein Baum gepflanzt am Wasser. Zeige Geduld. Und das ist schwer, Geduld auszuleben. Mensch, die gehen mir so auf die Nerven. Verstehst? Und du hast solche Plagegeister in deiner Umgebung, mehr als du denkst. Deine Nachbarn. Und du denkst, es ziehen die aus, verstehst du? Und dann kriegst du noch andere, die sind siebenmal schlimmer, wie der letzte Nachbar war. Da sagst du, oh, der liebe Gott, wäre bloß der Nachbar drin geblieben. Ja, ich kenne diese Geschichten. Ein Baum erkennt man an seinen Früchten, dass du immer noch Freude hast. Freude im Herrn. Christen tragen Frucht. Und eine Christenfrucht ist, weißt du, es passt euch nicht, was Paulus sagt hier, was Christenfrucht ist, mit den Worten. Es passt auch nicht zu euch, gemeine, dumme oder schlüpfrige Reden zu führen. Benutzt eure Zunge lieber, um Gott zu danken. Es passt nicht zu euch. Gemeine, dumme, schlüpfrige Reden. Es passt nicht zu euch, alles in den Dreck zu ziehen. Menschen zu beleidigen, Zoten, schmutzige Worte, Witze, leichte Redensarten. Es passt nicht zu euch. So dieser Stammtischgepoltere. Viele der coolen Sprüche verherrlichen Satan. Geschwister, viele der coolen Sprüche, was wir glauben, ist das cooler Spruch, verherrlicht den Satan. Oder machen einen nieder. Könige benehmen sich königlich. Lebe das von Gott gewollte, geplante Leben. Lebe wie ein König. Und wir sind ein königliches Priestervolk. Das ist eine große Herausforderung. Im gelobten Land müssen reife Menschen leben, würdige Menschen. Weiter schreibt der liebe Petrus, ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis sogar. Aber jetzt seid ihr im Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Jetzt seid ihr im Licht. Christus in euch. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Eine Herausforderung. Lebt nun als Menschen des Lichts. Nicht als Menschen der Nacht, der Finsternis, des Teufels. Also du hast zwei Möglichkeiten, Pharisäer zu sein oder Kind Gottes. Benimmt euch als Kinder des Lichts. Philipper 1, Vers 27. Und da ist das Wichtigste. Lebt so in der Gemeinde, dass ihr die gute Nachricht von Christus Ehre macht, so dass man euch besuchen und sehen kann, in der Nähe oder in der Ferne, dass man immer Christus an euch sieht. Lebt so. Steht alle fest zusammen, in demselben Geist, in derselben Gesinnung. Kämpft einmütig für den Glauben, was auf die gute Nachricht gründet. Benimmt euch, betragt euch, seid würdig, macht dem Evangelium Ehre. Lebt das verheißene Leben. Du, das ist eine Herausforderung. Seid nicht stolz, Kinder Gottes zu sein. Ich bin Kind Gottes. Nein, das muss dich ganz klein machen. Weißt du, das macht dich demütig. Was bin ich schon? Weißt du, ich gehöre zu Gott. Ich bin ein Bürger des Himmels. Aber was, hier bin ich der letzte Dreck in dieser Welt. Die Welt erkennt uns nicht. Die Welt versteht uns nicht. Die Welt begreift uns nicht. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. In dieser Welt hast du keinen Platz, wo du dich einbildest, jetzt ich bin ein Christ. Wir sollen uns wie Bürger des Himmels benehmen. Wie Bürger aus einem anderen, von einem anderen Planeten. Wir sollen Licht und Salz sein. Wir sollen unsere Stimme erheben im richtigen Augenblick. Wir sollen reden, wenn wir reden sollen und schweigen, wenn wir schweigen sollen. Lebe das heilige, gottwohlgefällige, königliche Leben. Wir sollten seine Stimme sein. Wir sollen erlöster leben. In 2. Mose 14, Vers 13 hat Moses ein Wort gesagt und den Israeliten. Und er sagt, steht still. Steht still. 2. Mose 14, 13. Holt mal tief Luft. Regt euch ab. Regt euch nicht so sehr auf. Mose sagt den Israeliten, habt keine Angst. Wartet ab und steht zu. Und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Und ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben werden. Steht still. Du musst mal auch lernen als Kind Gottes. Und das ist das Leben, das Verheißen, das göttliche Leben. Still sein. Abwarten. Gott kämpfen lassen. Und Gott wird uns zeigen, morgen von diesen Ägyptern wirst du morgen keinen einzigen sehen. Warte mal ab. So viele Gotteskinder können nicht abwarten, denn ihnen geht es zu langsam alles. Die möchten schnell, 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 schnell. Instant Food. Wir leben ein ungewöhnliches Leben. Wir werden anders geführt, wir werden anders bedient, wir werden anders ausgebildet, wie alle anderen Menschen auch. So, wir sind etwas Individuelles, was Einmaliges. Deshalb lebe das verheißene Leben. Das verheißene Leben ist auf den Herrn schauen, auf den Herrn hören, auf den Herrn aufpassen, wie der Herr geht. Und dann wirst du Sieg haben. Also David den Sieg haben wollte über die Philister, sagt der Herr, du musst achten, wie die Backerbäume sich bewegen, wie die Blätter dort rauschen. Und sobald die Blätter rauschen, die Blätter wackeln und die Blätter sich bewegen, dann greift die Philister, nicht vorher. So viele greifen schon viel zu früh an und kriegen dann nachher eins unter der Gürtellinie und sind dann entsetzt und schockiert. Gott befiehlt, stehe still, sei still. Solange du nicht still bist, kann Gott nichts tun. Lebe das verheißene Leben. Gott sagt, Mund halten, still sein. Deine Unruhe blockiert Gottes Handeln, deine Hektik, deine Hass, dein Eifer. Ja, Herr, schneller, schneller, schneller. Nein, Gott ist langmütig, geduldig und von großer Güte. Werde mal ruhig, entspann dich. So viele Leute, ich muss ja heute auch wieder, eine Frau, die hat alles durcheinander gebracht. Da wollte Pflegestufe 1 und dann haben sie das nicht gegeben und dann hat sie schon seit Oktober letztes Jahr Pflegestufe 1 und so weiter. Weißt du, alles durcheinander, dann hat die einen abgestellt und die anderen sind noch nicht da. Er hat gesagt, du, und jetzt ist sie zum Arzt gewesen und der Arzt hat ihr gesagt, jetzt muss sie 4 Herztabletten nehmen. Er hat gesagt, wenn du nicht aufpasst, du wirst noch 6 Herztabletten nehmen müssen demnächst. Es wird noch schlimmer werden. Beruhige dich mal. Ja, das kann ich nicht. Ich muss für mein Recht kämpfen. Nein. Weißt du, manche alte Leute bringen alles durcheinander. Wirres Zeug. Und das ist bei dieser Frau der Fall gewesen. Er hat gesagt, wenn du nicht aufpasst, du wirst noch 4 Tabletten nehmen müssen zusätzlich. Das wird nicht reichen. Bleibe ruhig. Gott handelt erst, wenn wir ruhig geworden sind, entspannt, innerlich gelöst. Weißt du, was das bedeutet? Losgelassen. Innerlich gelöst. Das verheißene Land ist anders als Ägypten, als die Welt. Weißt du, da bist du von Gott abhängig, mit dem Spätregen und dem Frühregen. Philipper Kapitel 4, Vers 7, der Friede Gottes regiere eure Herzen. Das ist dieses Leben, das Gott will. Der Friede Gottes, was du nicht im Frieden tun kannst. Das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. Der Teufel hetzt, der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Der sagt, schnell, schnell, schnell. Also jede Hektik, jede Hetze ist vom Teufel. Gott hat viel Zeit, sogar die ganze Ewigkeit. Also der Friede Gottes regiere eure Herzen. Verstehst du die Regierung Gottes, die Ordnung Gottes? Das ist Friede. Einfach Friede. Viele werden von einer Unruhe geplagt, vor allem auf Christen, die eigentlich die Ruhe weg sein sollten, selbst die Ruhe sein sollten, die werden so von Unruhe geplagt. Sie wissen nicht einmal, was Friede Gottes ist. Weißt du, sich einfach in die Hände Gottes fallen lassen und du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Und er fängt dich auf. Du wirst nicht auf dem Boden zerquetschen. Nein, er fängt dich auf. Und was Gott macht, das macht er alles in Frieden. Und das, wo kein Friede ist, ist auch kein Segen. Deshalb, der Friede Gottes regiere eure Herzen. Starke Speise gehört reifen Menschen. Babys, die verschlucken sich, sobald du da Schnitzel dem servierst. Deshalb, feste Speise gehört den Reifen. Epheser Kapitel 4, Vers 13. Lebe das verheißene Leben. Wir sollen zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollen Menschenalter, zum vollen reifen Menschen werden. Und das ist wieder, Christus war Mensch und Gott. Zum vollkommenen Menschen. Wir sollen zu der Einheit, zu der Erkenntnis Gottes kommen. Und dann werden wir vollkommener Mann, vollkommene Frau. Und wir werden unsere Gestalt in Christus vollenden. Oder das Bild, das Gott von unserem Leben wollte, vollenden. Aber du wirst ein vollkommener Mensch und ein vollkommener Christ, wenn der Friede Gottes dein Herz regiert. Wenn Gott dich zurückgebracht hat zu der Erkenntnis Gottes, was Gott wirklich ist. Und aus Mangel an Erkenntnis des Namens des Herrn geht das Volk Gottes zugrunde. Nicht nur Vision. Die meisten legen also Visionen aus. Nein, an der Erkenntnis Gottes. Wenn du Gott nicht erkennst, und dann heißt es weiter hier in Epheser, wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die sie in der Irre führt. Weißt du, ein mündiger Mensch ist ein reifer Mensch. Ein besonnener Mensch. Und Gott gab uns nicht den Geist der Furcht. Der Teufel regiert immer mit Furcht. Gott gab uns den Geist der Besonnenheit, der Überlegenheit, des Nachdenkens. Weiter meine Epheser noch. Wir wollen uns von der Liebe geleiten, an der Wahrheit uns festhalten und in allen wachsen, bis wir ihn erreicht haben. So, in der Liebe geleitet. Das ist, wie der Geist Gottes leitet. Der Geist Gottes kann dich nur leiten, wenn du Liebe hast. Und die Liebe tut niemand nichts Böses. Lies 1. Korinther 13, wie die Liebe aussieht. Der Glaube hört auf, die Hoffnung hört auf, die Zungensprache hört auf, Gesänge hören auf, da hört alles auf. Aber das ist, was bleibt, die Liebe. Wir sollen von der Liebe geleitet werden, von der Wahrheit gehalten werden und dann in allem wachsen, bis wir zu der einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Wisse, wir werden das Ziel erreichen, aber wir müssen uns festhalten an der Liebe. Wir sollen einander dienen in der Liebe, einander ermutigen in der Liebe. Und wenn du ein ermahnendes Wort hast, dann musst du ein paar Mal Purzelbäume schlagen zuerst einmal. Und dann erst überlegst, darf ich das sagen, darf ich das nicht sagen? Kann ich das sagen, soll ich das sagen? Wie sage ich das? Und die Bibel sagt, lasset alles in Liebe geschehen. Auch negative Sachen. Und hab Geduld. Licht wird immer wieder siegen. Die Wahrheit wird immer wieder siegen. Und der Tag X wird kommen, wo alles ans Licht kommt. Und wo die Leute alles verstehen und alles sehen werden. Also bleibe, bis du erkannt wirst. Weißt du, musst nicht gleich sagen, jetzt muss ich Zeugnis geben, ich habe gestern Jesus erlebt. Nein, warte, bis jemand sagt, du, hör mal, du siehst so aus, mit dir ist was passiert. Du bist irgendwo gewesen. Was hast du denn geschluckt? Weißt du, bleibe in dem, was Gott dir gegeben hat. Behalte das einfach fest. Halte dich fest an den Offenbarungen, die du bekommen hast. Paulus gebraucht Jahre, bis er eigentlich sagt, wo er war. Ich war entrückt bis in den dritten Himmel. Ich sah unaussprechliche Dinge. Er hat nicht sofort geredet. Und als er dann redet, er sagt, ich weiß es nicht. War ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch? Ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin. Ich weiß nicht einmal, wie der Mensch heißt, der das alles gesehen hat. Bleibe in dem, wo du schon gewachsen bist. Das ist dieses reife Leben, das verheißene Leben im Gott. Lass dich nicht entmündigen. Fall nicht in Rückfall. Zurück in Rückfall. Und versuch nicht, andere Leute zu kopieren. Halte deine Krone, dass niemand deine Krone raube. Steht in der Bibel immer wieder. Es geht um dieses königliche Amt. Liebe das Leben im Geist, in der göttlichen Ausrichtung. Und ein paar Gedanken ganz schnell. Gib das Ruder nie aus der Hand. Behalte das Heft fest in der Hand. Du bist Gott verantwortlich. Denn Gott wird eines Tages fragen, was hast du mit deinem Ruder gemacht? Wer hat dich gesteuert? Wer hat dich gelenkt? Wer hat dich bestimmt? Wer hat dich manipuliert? Bleibe in dem, was Gott dir gegeben hat. Lebe die Sendung deines Lebens aus, und zwar konsequent. Weißt du, einen Gesandten Gottes oder einen Gesandten, überhaupt einen Botschafter, den kann das Wetter nicht abhalten, die Widerstände nicht abhalten, die Schwierigkeiten nicht abhalten. Der geht seinen Weg. Ich habe einen Auftrag. Der folgt dem Sender. Ein Gesandter zieht sein Programm durch. Christen, wir müssen lernen, wieder unser Programm durchzuziehen, was es auch immer heißt. Ich will den Himmel erreichen. Ich will den Himmel erreichen. Lebe das verheißene Leben. Zieh das durch, deinen Auftrag. Erfüll deinen Dienst. Wie sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten und mir ist hinfort beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Du musst den guten Kampf kämpfen. Der Gesandte geht nicht auf seine Gefühle. Ach, heute regnet es oder stürmt. Hört auch nicht auf Vermutungen. Achtet nicht auf seine Zweifel. Komme ich da durch oder komme ich nicht durch? Lässt sich nicht einschüchtern. Führ du die Regie in deinem Leben. Deshalb, meine Botschaft, lebe das verheißene Leben. Lass dich nicht von niemand aufhalten. Geh nach vorne. In Ruth, Kapitel 1, Vers 16. Aber Ruth antwortete, dränge mich nicht, dich zu verlassen, Naomi. Ich kehre nicht um. Ich lass dich nicht alleine. Und wohin du gehst, werde ich auch gehen. Und wohin du bleibst, werde ich auch bleiben. Und dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Dein Gott soll mein Gott sein. Verstehst? Versuch mich nicht zu bedrängen. Auch wenn es deine Schwiegermutter ist und Schwiegervater. Die Ruth hat einen Geist der Entschiedenheit. Lebe das verheißene Leben. Ruth weiß, die Moabiten. Ich muss das, was mein Urgroßvater nicht gemacht hat und meine Mutter, Großmutter nicht gemacht hat, die hat sich zurückgeschaut und die hat gedacht, was verlieren wir alles da in Sodom und Gomorra und zur Salzsäule wurde, das will ich nicht werden. Und Naomi sagte zu Ruth, sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, kehr doch auch um mit deiner Schwägerin, macht ihr beide schönes Leben. Und Ruth antwortete in Ruth 1, Vers 16 und 17. Rede nicht auf mich ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Red nicht. Du musst dich, dieses ganze Geschwätz, wo Leute sagen, gib auf, sag's ab deinem Gott. Du musst sagen, halt's Maul und ich gehe vorwärts und zwar erst recht. Und dann, wo du hingehst und so weiter, dieser Spruch. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Und da will ich, wo du begraben wirst, da will ich auch begraben werden. Und der Herr, tu mir dies und das. Nur der Tod kann uns trennen. Guter Spruch für Ehe, für Hochzeitstage. Aber auch hier, Gläubige müssen auch so stehen, denn wir sind mit dem Herrn vermählt, mit dem Herrn verbunden. Und damit beginnt das neue Leben der Ruth. Ruth Kapitel 2, Vers 11 und 12. Und es ist mir, der Boas erzählt nachher, und so weiter, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast. Und nach dem Tod deines Mannes hast du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen und zu einem Volk bist gegangen, das du früher nicht kanntest. Und der Herr vergelte dein Tun und dein Lohn möge ein volles sein, dem Herrn, von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist. Unter seinen Flügeln sollst du Zuflucht haben. Toll. Verstehst du? Das, was du getan hast, von nichts kommt nichts. Weißt du, manche Leute wollen Segnung haben, Herrlichkeiten Gottes. Nein, die gibt's nicht so schnell. Die Ruth hat die zweite Chance gehabt und das durchlebte sie und Gott hat sie reichlich entschädigt und ersetzt. Und Ruth, sie hat sich blind auf den lebendigen Gott verlassen. Egal, ich weiß nicht, ich kenne das Volk nicht, aber ich gehe. Naomi, auch wenn du versagt hast. Wir dürfen uns nicht an Leute orientieren, wie uns jetzt die Naomi, also die Schwiegermutter, die sind ausgezogen da, weil es da Hungersnot war. Die haben nicht durchgehalten. Halte dich nicht an Leute, die versagt haben. Geh zu deinem Gott zurück, zu diesem Gott Israels. Und ohne zu wissen, Ruth hat keine Offenbarung, keine Vision, kein Bibelwort. Sie sagt sich einfach, dein Gott soll mein Gott sein. Dein Volk soll mein Volk sein. Wir brauchen da nicht große Inspirationen. Manche Leute denken, ich brauche da eine Stimme vom Himmel. Nein, du sollst wissen, was sich gehört. Sie hat eine Entscheidung getroffen und sie ging eine lebenslange Verpflichtung ein. Ihre Entscheidung, ihr Entschluss, ihr Denken bestimmte ihre weitere Entwicklung. Lebe das verheißene Leben und fang an, das Leben zu leben, wie Gott es will. Das, was ich hier in Moabiterland kennengelernt habe, das reicht mir. Ich weiß, wie man in der Welt lebt. Jetzt will ich wissen, wie lebt man im gelobten Land, im verheißenen Land. Du hast jetzt das eine ausprobiert. Du hast in der Disco dich rumgetrieben, du hast gesoffen und du hast, was weiß ich, all die Dinge getan. Das Leben im Wirtshaus kennst du, aber wie sieht das Leben in der Gemeinde Jesu aus? Im Volk Gottes. Und Ruth schaut nicht zurück, wie Lots Frau. Schaut nicht auf die Vergangenheit, schaut nach vorne. Und das ist Lebe, das verheißene Leben. Und das heißt, schau nach vorne. Nicht, was gestern oder vor 70 Jahren war oder vor 250 Jahren war. Schau nach vorne. Und Gott hat dir sehr viel zu geben. Amen. Lass uns aufstehen und lass uns nach vorne schauen. Dein Gott soll mein Gott sein und dein Volk soll mein Volk sein. Und da, wo du stirbst, da will ich auch begraben sein. Überleg einmal. Und da wirst du auch auferstehen, da, wo du begraben wurdest. Preis Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast und dass wir jetzt uns an Jesus binden und dass wir wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich sein dürfen und können. Christus in uns, der in uns Gestalt gewinnt, der Form in uns annimmt. Und Herr Jesus, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Ich weiß, dieses Wunder passiert, sobald wir eine ernste Sache mit dir machen. Und hilf meinen Geschwistern und meinen Freunden, die dein Wort auch hören und noch hören werden. Mach, dass sie stark sind in dir und dass sie nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen. In Jesu Namen. Amen.